Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir vor, ein Begräbniszug zieht durch eine europäische Stadt des frühen 17. Jahrhunderts, die Trauergemeinde spricht von Seele und ewigem Leben, doch auf dem Marktplatz diskutieren Gelehrte heftig darüber, ob die Seele überhaupt von Natur aus unsterblich ist oder ob Unsterblichkeit etwas ist, das Gott schenkt. Bei der Auferstehung, diese Spannung zwischen älterer scholastischer Gewissheit und einer neuen biblisch-rationalen Skepsis prägt die sozinianische Antwort auf Fragen von Tod, Gericht und ewiger Seligkeit. Die Sozinianer stellten nicht einfach eine alternative Eschatologie auf. Sie entwarfen ein anderes Verständnis von Person, Zeit und göttlicher Gerechtigkeit, das bis in Fragen nach dem Wesen der Seele hineinreichte. Die sozinianische Bewegung nahm Gestalt an, inmitten der konfessionellen Auseinandersetzungen nach 1517, doch ihre Wurzeln reichen weiter zurück. Michael Servetus, der 1553 hingerichtet wurde, lehnte die Dreieinigkeitslehre sowie traditionelle Vorstellungen von ewiger Verdammnis und der konventionellen Satisfaktionslehre ab. Seine Schriften waren frühe Funken. Aus Italien kamen Lelio Sozzini, 1525-1562, und sein Neffe Fausto Sozzini, 1539-1604, die theologische Fragen radikal neu gedachten. Fausto, lange in Polen tätig, wurde zur prägenden Gestalt einer Schule, die sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bei den sogenannten polnischen Brüdern, den späteren Sozinianern, formierte. Rakau wurde zum geistigen Zentrum, die Druckerei und die 1602 gegründete Akademie boten eine Plattform für Diskussion und Publikation. Der 1605 erschienene Rakauer Katechismus formulierte die Glaubensüberzeugungen der Gemeinschaft prägnant und wurde zu einer zentralen Referenz. In dieser Zeit prägten drei intellektuelle Strömungen die Debatte: die humanistische Rückkehr zu den Quellen, die protestantische Betonung der Schriftautorität und ein wachsender Rationalismus, der theologische Behauptungen einer kritischen Prüfung unterzog. Die Sozinianer verbanden philologische Exegese mit strenger Vernunftprüfung. Sie verwarfen scholastische Kategorien, die sie als metaphysische Überbauten betrachteten, und kehrten stattdessen zu Wortlaut und kohärenter Hermeneutik der biblischen Texte zurück. Deshalb beanspruchten sie nicht bloß polemisch gegen die Dreieinigkeit Stellung zu beziehen, sondern auch gegen metaphysische Annahmen wie die natürliche Unsterblichkeit der Seele und die Vorstellung eines zeitlich ungebundenen sofortigen Schicksals nach dem Tod. Die größere theologische Kulisse war das mittelalterliche und reformatorische Erbe. Die Trennung von Körper und Seele, die in der scholastischen Theologie fest verankert war, führte zu der Annahme, die Seele sei von Natur aus unsterblich. Tod bedeute daher nicht Vernichtung, sondern Fortexistenz in belohnender oder strafender Form. Reformatoren wie Luther und Calvin nahmen diese Perspektive im Großen und Ganzen an. Nach dem Tod folge unmittelbares Gericht und ewige Belohnung oder Strafe. Die Sozinianer stellten demgegenüber die Frage, ob die Schrift diese Mechanik wirklich impliziere. Sie suchten Belege dafür, dass biblisch die Auferstehung der Schlüssel ist und dass Unsterblichkeit nicht ein metaphysischer Zustand, sondern Gottes Geschenk an die Gerechten beim letzten Gericht ist. Politisch ermöglichte der ungewöhnlich tolerante Rahmen der polnisch-litauischen Adelsrepublik eine besondere Blüte unorthodoxer Bewegungen. Zwischen konfessioneller Vielfalt und dem Bedürfnis nach religiöser Stabilität fanden die polnischen Brüder vorübergehend Raum, ihre Lehren zu veröffentlichen und zu lehren. Rakau wurde zu einem Leuchtturm, Bücher wie der Rakauer Katechismus, Sammlungen von Disputationen, Briefe und theologische Abhandlungen verbreiteten sozinianische Positionen nach Mitteleuropa. Gleichzeitig blieb die Bewegung ein Dorn in den Augen orthodoxer Reformatoren und der katholischen Kirche. In zahlreichen theologischen Streitschriften versuchten Gegner, sozinianische Lehren zu widerlegen. Die Sozinianer antworteten mit genauen exegetischen Studien und mit dem Argument, dass viele orthodoxe Schlussfolgerungen auf fragwürdigen Lesarten oder auf nichtbiblischen philosophischen Prämissen beruhten. Die intellektuelle Methodik der Sozinianer unterschied sie zugleich von vielen Zeitgenossen. Anstatt mystische Spekulationen zu akzeptieren, baten sie um klare hermeneutische Regeln, Bedeutung des Wortlauts, Berücksichtigung literarischer Kontexte, Vergleich parallel verwendeter Begriffe und Vermeidung von Schlussfolgerungen, die sich nur über metaphysische Postulate herleiten ließen. Diese Methode zeigte sich nicht nur in ihren Trinitätsartikulationen, sondern auch in Fragen über Leben nach dem Tod. In der Frage nach der Unsterblichkeit suchten sie zuerst in der Schrift nach einer kohärenten Kette von Aussagen über Tod, Hades, Seele und Auferstehung, statt scholastische Terminologie vorauszusetzen. Die soziale Realität wirkte zurück auf die theologische Formulierung. Socinianische Gemeinden organisierten sich oft in kleineren Gemeinden, die Bildung und moralische Reform betonten. Es lag nahe, dass die Lehre vom Gericht und der Auferstehung auch praktische Konsequenzen haben musste. Wenn Unsterblichkeit eine Gabe ist, dann gewinnt die ethische Forderung der Nachfolge vor Gott an zentraler Bedeutung. Gericht und Belohnung erscheinen weniger als abstrakte metaphysische Zustände, denn als abschließende göttliche Entscheidung über historisches Leben. Diese Betonung schuf Argumente gegen eine Theologie, die persönliches Verdienst als metaphysische Basis ewigen Seins betrachtete. Zugleich machte sie die Socinianer angreifbar. Gegner warfen ihnen vor, die Ernsthaftigkeit von Sünde und Verdammnis zu mindern. Die Außenwirkung blieb dennoch nicht auf Polen beschränkt. Durch Übersetzungen und durch den Kontakt mit gelehrten Kreisen in England, den Niederlanden und Italien erreichten socinianische Schriften breitere Diskussionen. Manche englische unabhängige Denker übernahmen Elemente, die später in unitarischen Strömungen auftauchten, andere polemisierten scharf. Die Politik blies schließlich kühlere Winde in die Segel der Socinianer, die größte Zäsur kam 1658, als das Sejm, parlamentarische Gesetz, in Polen die polnischen Brüder zwang, ihr Land zu verlassen. Viele Schriften und Schüler verstreuten sich daraufhin nach Westeuropa. Das Vermächtnis überdauerte, nicht zuletzt in der Formulierung klarer methodischer Prinzipien, die später die Aufklärung prägten. Die Quellenlage erlaubt einen differenzierten Blick. Der Rakauer Katechismus fasst Gemeindelehre und ethische Zielvorstellungen zusammen und betont die biblische Grundlage. Fausto Socinis Schriften, besonders seine Abhandlungen gegen die Satisfaktionslehre und seine exegetischen Studien, zeigen die methodische Radikalität. Briefe und Disputationen dokumentieren, wie argumentativ ausgefeilt die Diskussionen geführt wurden und wie die Gegner auf exegetische und philosophische Argumente reagierten. Gerade in Fragen der Eschatologie wird klar, die Socinianer setzten weniger auf überlieferte Dogmen als auf argumentative Kohärenz zwischen Schrift und Vernunft. Diese Haltung verschaffte ihnen sowohl intellektuelle Glaubwürdigkeit als auch politische Feindschaft, denn sie forderte bestehende Gewissheiten heraus. So endet die historische Kulisse nicht in der bloßen Chronik von Orten und Daten, sondern als ein Spannungsfeld. Eine Gemeinschaft, die im Licht humanistischer Exegese und protestantischer skripturaler Autorität eine andere Antwort auf die großen Fragen von Tod, Gericht und ewiger Bestimmung suchte und die dafür Bücher schrieb, Schulen gründete und schließlich verfolgt wurde. Die theologische Arbeit, die aus diesem Spannungsfeld hervorging, richtet ihren Blick besonders auf zwei Punkte: die Frage, ob die Seele von Natur aus lebt, und die Frage, wie Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im letzten Gericht zusammengehen. Die Antworten darauf formten eine Eschatologie, die sich in vielen Details von der orthodoxen Tradition unterschied und die ihre Wurzeln tief in der Methodik der Rakauer Schule hatte. Die Diskussionen in den Quellen legen die Grundlage für die theologische Analyse, die sich an konkreten Bibelstellen messen lässt und die nun vertieft werden kann. Die socinianische Eschatologie baut auf wenigen präzisen Grundsätzen auf. Die Seele ist nicht von Natur aus unsterblich. Unsterblichkeit ist eine Gabe Gottes, die mit der Auferstehung verbunden ist. Der Tod ist ein vorübergehender Zustand des Schlafes oder der Nichtbewusstheit. Das endgültige Gericht fällt am Ende der Zeit. Die Strafe der Gottlosen bedeutet Vernichtung oder zweite Tod, nicht ewige bewusste Qual. Diese Leitsätze erscheinen in den Schriften von Fausto Socini im Rakauer Katechismus und bei späteren Theologen der Schule wie Johannes Crellius und Samuel Przypkowski. Um die innere Logik dieser Lehre zu verstehen, schauen wir zuerst auf die biblischen Texte, die die Socinianer anführten, und auf die exegetische Methode, mit der sie sie verbanden. Ein zentrales Argument liefert die Vorstellung, dass Unsterblichkeit eine Bedingung oder Gabe ist, nicht die natürliche Eigenschaft der Seele. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 53 bis 54 lautet: Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht, dann erfüllt sich das Wort, der Tod ist verschlungen in den Sieg. So interpretierten die Socinianer dieses Wort wörtlich, Körper und Person erhalten Unvergänglichkeit erst durch die Auferstehung. 1. Korintherbrief Kapitel 15 Verse 22 bis 23 ergänzt. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, Christus als Erstling, dann die, die Christus angehören bei seiner Ankunft. Hier zeigen sie eine zeitliche Abfolge. Lebendig werden ist an Christus Wiederkunft gebunden, nicht an ein automatisches Weiterleben der Seele unmittelbar nach dem Tod. Römerbrief Kapitel 2 Vers 7, dass die Suche nach Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit verheißt, liest die socinianische Exegese als Hinweis, dass Unsterblichkeit etwas ist, wonach man streben kann und das Gott verleiht, nicht etwas, was der Mensch naturgemäß besitzt. 2. Timotheusbrief Kapitel 1 Vers 10 und die Gottlosigkeit verworfen hat und das Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, dient als weiterer Beleg. Unvergänglichkeit wird durch das Evangelium offenbar und gegeben. Römerbrief Kapitel 6 Vers 23, die Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, verbanden die Socinianer mit dem Gedanken, dass der Tod die natürliche Folge der Sünde ist. Ewiges Leben ist demgegenüber ein Geschenk. Parallel dazu argumentierten sie, dass die Toten nicht in einem bewussten Zwischenzustand weiter existieren. Sprüche und poetische Texte dienten als Stützpunkte. Prediger Kapitel 9 Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Psalm Kapitel 146 Vers 4, sein Geist geht aus, so vergeht er, und an jenem Tag kehrt er zu seinen Erden zurück, seine Pläne vergehen. Illustrieren die Vorstellung einer Bewusstseinslücke zwischen Tod und Auferstehung. Die semitische Redensart schlafen findet Daniel Kapitel 12 Vers 2, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen und in den Evangelien ihren festen Platz. Johannes Evangelium Kapitel 11 Verse 11 bis 14, wo Jesus von Lazarus sagt, unser Freund schlummert, er ist gestorben, liest sich in der socinianischen Hermeneutik nicht als Hinweis auf ein bloß poetisches Bild, sondern als sachliche Beschreibung des Zustandes der Toten bis zur Auferstehung. 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 Verse 13 bis 15, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen, nutzt dasselbe Bild und zeigt zugleich, die Hoffnung richtet sich auf die Wiederkunft Christi und die Auferstehung. Die Socinianer betonten ferner, dass das Gericht an das letzte Gericht und an die Auferstehung gebunden ist. Hebräerbrief Kapitel 9 Vers 27, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, unterstützte ihre These, dass nach dem einmaligen Tod das abschließende Urteil verbunden mit der Auferstehung folgt. Johannes Evangelium Kapitel 5, Verse 28 bis 29 spricht deutlich von einer universalen Auferstehung. Es werden kommen, die in den Gräbern sind, die werden seine Stimme hören und hervorgehen. Die zur Auferstehung des Lebens und die zur Auferstehung des Gerichts. So interpretierten die Socinianer die Bibel so, dass Leben oder Gericht erst sichtbar werden, wenn Gott die Toten auferweckt. Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 28, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle, dient ihnen als Beleg dafür, dass die göttliche Strafe Vernichtung und nicht endlose Qual meint. Das Verb verderben lässt sich im Sinne der socinianischen Lesart als zerstören lesen. Die Offenbarung kennt die Formel der zweite Tod, Offenbarung Kapitel 20, Verse 14 bis 15, die Socinianer gegen die Vorstellung eines ewigen, bewussten Leidens verwendeten. Die endgültige Strafe ist der zweite Tod, die Vernichtung des Seins, nicht ein unendliches Weiterleiden. Diese biblische Argumentation verknüpften sie mit logischen und moralischen Einwänden gegen die herkömmliche Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit und der ewigen Qual. Sie fragten, wie kann ein gerechter Gott ewige Qual für endliche Verfehlungen anordnen? Wie passt ewige Strafe mit göttlicher Barmherzigkeit zusammen? Ihre Antwort war philosophisch geprägt und streng biblisch fundiert. Gott offenbart in Schrift und Tat, insbesondere durch Christus, seine Absicht, die Unsterblichkeit denen zu schenken, die dem Evangelium folgen. Strafe ist tendenziell abschließend, nicht ewig fortdauernd in bewusstem Leiden. Fausto Sozzini selbst argumentierte gegen die Satisfaktionslehre und seine Sicht des Erlösungswerkes bei De Jesu Christo Servatore beeinflusst auch die eschatologische Perspektive. Christus rettet, indem er Wahrheit, Vorbild und ewige Verheißung vermittelt, nicht indem er das göttliche Recht durch eine blutige Genugtuung befriedigt. Daraus folgt, das Heil ist ein Geschenk, das Gott in der Zukunft erfüllt. Insofern ist es konsistent, Unsterblichkeit ebenfalls als zu vergebende Eigenschaft zu sehen. Der Rakauer Katechismus fasst solche Überlegungen in pastoraler Sprache zusammen. Auferstehung und Gericht sind die Schlüsselereignisse, die das endgültige Schicksal der Menschen bestimmen. Zwischenzustände bleiben theologisch zweitrangig. Gegen die orthodoxe Auslegung, die eine sofortige Entrückung oder Belohnung nach dem Tod annimmt, stellten die Sozinianer exakte exegetische Entgegnungen. Sie nahmen Luke 16, 19:30, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, nicht als wörtliche Beweisführung, sondern als lehrhaftes Gleichnis, das moralische und soteriologische Lehren transportiert, nicht dagegen eine theologische Landkarte der Zwischenwelt liefert. Philippians 1,22 Verlangen, aufgeschieden zu werden und bei Christus zu sein, was bei weitem besser ist, und 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8, bei dem Herrn zu sein, interpretierten sie als Ausdruck apostolischer Sehnsucht und Gewissheit über die Auferstehung, nicht als neutrale Berichterstattung über einen unmittelbaren Zugang zur himmlischen Gesellschaft unmittelbar nach dem Tod. In jedem dieser Fälle verlangten die Sozinianer die literarische Gattung, den rhetorischen Kontext und die ganze biblische Heilschronologie zu berücksichtigen. Isolierte Formulierungen genügten ihnen nicht als Beweis für metaphysische Setzungen. Diese theologische Neuorientierung war nicht nur intellektuelle Spielerei. Sie veränderte das Gottesbild, das Verständnis von Gerechtigkeit und die pastorale Praxis. Der Sterbende wurde ermutigt, die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi zu setzen. Das Gebet für Verstorbene, das in katholischen Kreisen verbreitet war, verlor seine liturgische Notwendigkeit, weil Gott selbst die Zukunft in Händen hält. Gleichzeitig hob die sozinianische Betonung der Verantwortung in dieser Zeit die ethische Dringlichkeit des Lebens hervor. Unsterblichkeit als Gabe macht das jetzt gelebte moralische Handeln zur Bedingung für das ewige Los. Damit verbunden ist eine positive Sicht auf göttliche Gerechtigkeit. Gottes Strafe wirkt absolut, aber nicht absurd und ewig. Sie vollstreckt das gerechte Ende menschlicher Bosheit. Die theologische Entwicklung innerhalb der sozinianischen Bewegung bleibt klar nachvollziehbar. Von frühesten antitrinitarischen Impulsen über die Ausarbeitungen Fausto Sozzinis reifte eine konsistente Eschatologie, die exegetische Strenge und moralischen Ernst verband. Diese Lehre stellte sich nicht gegen die Hoffnung auf ewiges Leben, sondern verlegte deren Ausgangspunkt weg von einer metaphysischen Selbstverständlichkeit hin zu einer biblisch begründeten, bedingten Verheißung. Die Reaktion auf diese Lehre fiel massiv aus. Reformierte und lutherische Theologen sowie katholische Prediger erlebten in den Sozinianern nicht nur einen theologischen Widerspruch, sondern eine Herausforderung an zentrale Dogmen. Unsterblichkeit, das unmittelbare Leben nach dem Tod und die Satisfaktionslehre Christi trafen auf radikale Revisionen. Gegner griffen die Rakauer Schule auf drei Ebenen an: exegetisch, philosophisch und pastoral. Exegetisch versuchten sie, klare Stellen wie Lukas 16 oder 2. Korinther 5 als direkte Beweise für Bewusstsein nach dem Tod zu setzen und die sozinianische Lektüre als metaphorisch oder selektiv zu brandmarken. Philosophisch warf man ihnen Anthropologieverlust und Rationalismus vor. Die Forderung, nur das zu glauben, was logisch oder wörtlich aus der Schrift folgere, verkennt die Tiefe des religiösen Bewusstseins. Pastoral argumentierten Kritiker, die Drohung ewiger Qual halte das moralische Leben in Furcht und Reue. Wer sie entferne, schwächte die Moral. Die Sozinianer antworteten systematisch. Exegetisch verteidigten sie ihre hermeneutische Regel. Wortlaut, Kontext, parallele Texte und das Gesamtbild der Heilsgeschichte. Sie zeigten, wie isolierte Verse falsch gewichteten Beweischarakter erhalten können. Philosophisch hielten sie dagegen, dass Vernunft die von Gott geschaffene Ordnung offenbare und dass widersinnige Behauptungen, etwa ewig leidende Kinder, gerade nicht göttlicher Weisheit entsprengen. Pastoral betonten sie, dass eine Ethik, die aus Hoffnung und Bewährung zusammengesetzt ist, nicht leichterfertig macht. Wenn Unsterblichkeit Gabe ist, wird Lebensführung zur Prüfung, zur Antwort auf Gottes Angebot. Politisch endeten diese Streitigkeiten nicht nur in Wortduellen. Die Verbreitung des Rakauer Katechismus und anderer Schriften provozierte Druck von Seiten katholischer und protestantischer Behörden. Druckverbote, Verbrennungen von Schriften und schließlich Emigration bedeutender Köpfe. Die Verfolgung verteilte Socinianer und ihre Schriften in ganz Europa, zugleich banden sich in anderen Ländern Denker an socinianische Gedankengänge, was schließlich das unitarische Denken in England, den Niederlanden und darüber hinaus beeinflusste. Kontroversen setzten sich über Jahrhunderte fort. Im 18. Jahrhundert griff die Debatte die neuen Kriterien der Aufklärung auf und die socinianische Betonung von Vernunft und Schriftkritik fand fruchtbaren Boden, nicht ohne neue Gegner, die eine als zu menschlich empfundene Theologie entgegneten. Die Frage, ob die socinianische Eschatologie moralisch enthaltsam oder verharmlosend wirke, blieb streitbar. Viele Kritiker behaupteten, ohne die Drohung ewiger Qual verliere Theologie ihren Zwang. Viele Socinianer entgegneten, dass ihr Konzept vielmehr die göttliche Gerechtigkeit und Liebe in ein ausgewogeneres Verhältnis setze und den Glauben nicht als Furchtherrschaft verstand. Historisch wirkte dies doppelt. Die Schule gewann intellektuelle Sympathien, aber sie unterlag politischem Druck, der sie aus ihrem geografischen Zentrum vertrieb. Dennoch blieben ihre Argumente in theologischen Debatten präsent, weil sie Fragen aufwarfen, die nicht leicht zu beantworten sind. Was bedeutet Unsterblichkeit? Wann beginnt ewiges Leben? Wie vereinbart Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Die Antworten der Socinianer provozierten eine intensivere Auseinandersetzung mit Schrift, Sprache und Vernunft, die bei ihren Gegnern oft zu schärferer Exegese und bei späteren Generationen zu weiterreichender religiöser Reflexion führte. Die Kontroversen um Luke 16, um die Bedeutung von ewig Matthäus-Evangelium Kapitel 25, Vers 46 oder um die Lesart von Offenbarung 20 blieben nicht nur scholastische Spitzfindigkeiten, sondern Touchpoints für ein größeres, beinahe modern wirkendes Gespräch über Gott, Gerechtigkeit und das endgültige Schicksal der Menschen. Dieses Gespräch setzte nicht mehr allein auf traditionelle Autoritäten, sondern auf Argumentation, ein Vermächtnis, das weit über Rakau hinausreichte und das in den religiösen Debatten Europas noch lange nachhallte. Die Frage, wie die socinianische Eschatologie konkret ausgeübt und verteidigt wurde, führte zu einer Vielzahl von Schriften, öffentlichen Disputationen und persönlichen Bekenntnissen, aus denen sich sowohl theologische Klarheit als auch neue Spannungen entwickelten. Die nächsten Texte zeigen, wie diese Auseinandersetzungen auf theologische Details fokussierten und welche langfristigen Wirkungen sie hatten. Die Wirkung der socinianischen Eschatologie reicht weit über das Verschwinden der Gemeinschaften in Polen hinaus. Drei Linien erscheinen besonders markant: die theologische Fortbildung in Richtung Unitarismus, der Beitrag zur methodischen Rationalität der Bibelauslegung und die langfristige Präsenz der Frage nach der Unsterblichkeit im christlichen Denken. Diese Effekte lassen sich in theologischen Texten, in der Verbreitung von Schriften und in der geistigen Atmosphäre der Aufklärung ablesen. Zuerst die Linie zum Unitarismus, socinianische Kerngedanken, die Einheit Gottes, die bedingte Unsterblichkeit und die Betonung der Vernunft in der Theologie fanden in verschiedenen Ländern Aufnahme und Umformung. Englische und niederländische Gelehrte stießen im 17. und 18. Jahrhundert auf Schriften aus Rakau und auf Übersetzungen von Fausto Socini, Johann Crellius, Jan Krell und Samuel Przypkowski. Theologische Kreise, die heute unter dem Etikett Unitarier bekannt sind, nahmen zentrale Elemente auf: die Ablehnung der Dreieinigkeit, die Betonung einer ethisch fundierten Christologie und die Kritik an der Vorstellung ewiger, bewusster Qual. Namen wie John Biddle in England treten in diesem Zusammenhang auf. Später im 18. Jahrhundert bekennten sich Unitarier wie Joseph Priestley offen zu einer rationalen, auf Schrift und Vernunft gegründeten Religion. Man darf nicht behaupten, Socinianismus sei eine einfache Urquelle aller unitarischen Strömungen. Vielmehr wirkte er als ein wichtiges Glied in einer längeren Kette radikaler Reformbewegungen, die antitrinitarische und rationalistische Argumente miteinander verbanden. Zweitens die methodische Nachwirkung. Die socinianische Forderung nach streng philologischer Exegese und nach dem Abwägen von Kontext und Parallelstellen passte gut in das entstehende geistige Klima der Aufklärung. Indem sie scholastische Metaphysik ablehnten und theologische Aussagen an den Wortlaut und an die innere Kohärenz der Schrift banden, trugen sie zur Entwicklung einer kritischeren Hermeneutik bei. Historiker sehen hier einen Vorläufer moderner bibelkritischer Methoden. nicht weil die Socinianer bereits historische Kritik in heutiger Form betrieben hätten, sondern weil sie systematisch behaupteten, dass widersinnige Dogmen der Vernunft widersprechen müssen. Werke wie der Rakauer Katechismus und Fausto Socinis Abhandlungen zeugen von einem Versuch, Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen. Eine Haltung, die die Diskussionen in theologischen Fakultäten und philosophischen Salons beeinflusste. Drittens die nachhaltige Diskussion um Unsterblichkeit und Strafe. Die socinianische Lehre der bedingten Unsterblichkeit und der finalen Vernichtung der Gottlosen blieb in theologischen Debatten präsent. Im 19. und 20. Jahrhundert kehrten verschiedene protestantische Gruppen zu der Idee der sogenannten Annihilation zurück, der Lehre, dass die Strafe letzten Endes Vernichtung und nicht ewiges Leiden bedeutet. Theologen und Bibelausleger bezogen sich dabei gelegentlich auf socinianische Argumentationslinien, besonders wenn es um die Auslegung von Begriffen wie ewig und um die semantische Bandbreite von Hölle ging. So wirkt die Diskussion weiter in Fragen christlicher Ethik. Wenn Unsterblichkeit eine Gabe ist, ändert das die moralische Gewichtung gegenwärtigen Handelns. Dieser Gedanke blieb dauerhaft anschlussfähig an moderne theologische Fragen nach Gerechtigkeit, Strafe und Hoffnung. Politisch und gesellschaftlich hinterließ die socinianische Bewegung ebenfalls Spuren. Die Erfahrung von Toleranz und Verfolgung im Vielvölkerstaat Polen-Litauen, die Zerstörung intellektueller Zentren und die Emigration von Gelehrten führten zur Verbreitung socinianischer Schriften in ganz Europa. Damit trug die Bewegung indirekt zur Diskussion um Religionsfreiheit bei. Socinianer argumentierten für Gewissensfreiheit und für eine Religion, die nicht primär auf Zwang gründet. Diese Positionen fanden bei Aufklärern und bei Verteidigern der Toleranz Widerhall, auch wenn viele Aufklärer die socinianische Theologie nicht in allen Punkten teilten. Die polnische Geschichte der Bewegung bleibt zugleich ein Mahnmal. Intellektuelle Innovation kann unter politischen Bedingungen leicht kriminalisiert werden und das Schicksal von Rakau zeigt, wie enge Verzahnungen von Politik und Religion intellektuelle Experimente beenden können. In der Rezeptionsgeschichte treten außerdem Verschiebungen zutage. Während einige Denker die socinianische Theologie als radikal und modern preisen, kritisieren andere ihre vermeintliche Verflachung religiöser Tiefe. Diese Debatten spiegeln weniger eine neutrale akademische Bilanz als das Ringen um die Frage, was Religion sein soll, eine aufgesetzte metaphysische Gewissheit oder eine auf Schrift, verantworteter Vernunft und ethischem Handeln beruhende Lebensform. Die Socinianer stellten diese Alternative klar und gewannen für das letztere Modell Aufmerksamkeit, aber auch starke Gegner. Schließlich ist die historische Bedeutung auch methodisch zu fassen. Indem sie theologische Thesen strikt an Schrift und Vernunft maßen, wirkten die Socinianer in eine intellektuelle Kultur hinein, die wissenschaftliche und moralische Kritik wertschätzte. Ihre Schriften, namentlich De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, sowie die kompendiösen Zusammenstellungen des Rakauer Katechismus, blieben Referenztexte für diejenigen, die eine auf Argumenten beruhende Theologie favorisierten. Diese Texte fungierten als Katalysatoren für Fragen, die später die philosophische Anthropologie, die Wissenschaft vom Bewusstsein und die philosophische Ethik aufnahm. Was ist Leben? Was ist Person? Worin besteht Strafe? Dass diese Fragen bis heute aktuell bleiben, ist ein Teil ihres historischen Vermächtnisses. Die socinianische Eschatologie hat damit nicht nur eine Nische theologischer Revision hinterlassen, sondern sie hat Diskussionen ausgelöst, die Theologie, Philosophie und Politik miteinander verknüpfen. Ihre Betonung von Vernunft, Schrifttreue und ethischer Verantwortung machte sie zu einem bedeutsamen, wenn auch umstrittenen Wegbereiter einer religiösen Kultur, die das Verhältnis von Glauben und Denken neu austarierte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.